Die Faszination der Radiologie. Ein Podcast von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler.
Ein recht herzliches Willkommen, liebe Zuhörer, bei dieser neuen Folge von Die Faszination der Radiologie. Röntgen in der Kunst. Ich hatte den Beitrag schon vor einiger Zeit angekündigt. Wir haben ihn jetzt umsetzen können und heute kommt davon der erste Teil. Diese Podcast-Folge, die wirklich ein bisschen eine Geschichte hat. Zum einen, wir haben vor über 2 Jahren begonnen mit den ersten Interviews. Und zum anderen ist es auch eine persönliche Geschichte. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Es war vor ungefähr 15, 20 Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, als ich mit meiner Familie im Rijksmuseum in Amsterdam war. Da war eine Rembrandt-Ausstellung. Ich glaube, es war das Wiederausstellen der Nachtwache, die eine große Restaurierungsarbeit hinter sich hatte. Und dort gab es dann eine Führung zu diesem ganzen Thema und unter anderem zeigte man Röntgenbilder von Rembrandts Gemälden. Und dort wurde ich das erste Mal darauf aufmerksam, dass das überhaupt möglich ist, dass man mit Röntgenstrahlen Bilder untersucht. War recht spannend. Man sah verschiedene Schichten, man sah, wie der Künstler das überarbeitet hat, Personen verschwanden, Personen haben die Köpfe anders gedreht oder es wurden Sachen ergänzt. Ja, das war vor über 20 Jahren. Ich habe dann das Ganze ein bisschen aus den Augen verloren und eines Tages, vor ungefähr 2,5 Jahren, las ich dann in einer Fachzeitschrift einen Artikel von Frau Professor Kammer über Kurt Welte, der in den 20er Jahren mit Röntgenstrahlen Bilder untersuchte. Das war für mich der Anlass, das Ganze zum Thema zu machen. Und so freue ich mich, dass ich heute Frau Professor Kammer als Gast bei uns habe. Frau Professor Kammer war zur Zeit der Aufnahme noch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Mittlerweile ist sie nach Österreich gewechselt und ist Professorin am Institut für Konservierung und Restaurierung der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Frau Professor Kammer, ein recht herzliches Grüß Gott. Bedanke mich, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben für dieses Interview.
Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich.
Frau Kammer, heute ja ein spezielles Thema, mal weit weg von der Medizin und Röntgen. Röntgenuntersuchungen von Bildern. Können Sie uns da ein bisschen so die Geschichte dazu erzählen und wie wird das eingesetzt, wann und wo?
Ja, sehr gerne. Also die Erforschung von Kunstwerken mit Hilfe von Röntgenstrahlen ist eigentlich schon sehr, sehr alt. Also kurz nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen hat man an verschiedenen Objekten damit bereits begonnen und die ersten Röntgenaufnahmen von Gemälden gehen so in die Zeit 1896, 97 zurück, wo man ja weiß, dass man es zum ersten Mal experimentell versucht hat. Und ich selbst habe dieser Untersuchungsmethode den Begriff kunstwissenschaftliche Radiographie eingeführt, da die Radiographie sowohl für die Restauratoren von Interesse sind, aber auch für die Kunstgeschichte und daher die kunstwissenschaftliche Radiographie, um das so ein bisschen einzuordnen. Kurt Welte gehört jetzt nicht zu den Pionieren, die diese Röntgenstrahlen für die Untersuchung von Gemälden genutzt haben, sondern eigentlich erst gehörten die zweite Generation. Die erste Generation, das waren zum Beispiel Personen wie Johannes Wilde in Wien, der am Kunsthistorischen Museum in Wien Gemälde geröntgt hat, oder auch an den Pinakotheken in München wurden Gemälde auf diese Weise untersucht, von Walter Greff beispielsweise. Er war Kunsthistoriker und hat auch sich für Fotografie und die damals neue Untersuchungsmethode interessiert und diese Methode genutzt. Und am Anfang waren das ganz oft Mediziner, die mit ihren Anlagen die Gemälde mitgerückt haben im Auftrag von Gemäldeeigentümern oder auch im Auftrag von Museen. Und Kurt Welte hat es seit 1928 praktiziert. Und also man kann sagen, dass eigentlich erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs diese Untersuchungsmethode wirklich in eine etablierte Methode war. Vorher gab es viele Unklarheiten, auch was die Strahlenbelastung angeht und auch die Frage, ob die Röntgenstrahlung die Gemälde auch beschädigen und verletzen kann.
Ja, darf ich da vielleicht gleich einmal einhaken, weil das ist ja, jetzt wird es ja schon sehr komplex. Also was mich wundert, wir haben ja wirklich, ich sag 1, 2, 3 Jahre nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen praktisch schon die ersten Versuche an Gemälden. Also das ist ja sensationell schnell. Und wenn Sie sagen, ja, man ist sich nicht sicher gewesen, ob das Einfluss auf die Gemälde hat, hat es Einfluss? Schädigt es das Material? Es ist ja kein organisches Material. Also gibt es Veränderungen durch die Röntgenstrahlung?
Ja, man hat kurzfristige Veränderungen festgestellt durch diese Untersuchung, beispielsweise die Kurt Welte um 1928 in Zusammenarbeit mit der TU Dresden durchgeführt hat. Man hat festgestellt, dass bei einer extrem hohen Röntgendosis sich Pigmente wie Bleiweiß verändern. Also man konnte an Testaufstrichen eine leichte Verdunkelung dieses Bleiweißaufstriches feststellen, der aber an Tageslicht dann nach wenigen Stunden auch wieder verschwand. Also dann war dieser Unterschied wieder verschwunden. Und es ist aber so, dass ich kann Ihnen jetzt die genauen Dosis jetzt nicht aus dem Hut sagen, aber bei einer vielfachen Röntgendosis, die normalerweise für die Belichtung von Röntgenbildern von Gemälden verwendet wird, hat man das festgestellt. Aber bei einer normalen Durchleuchtung, sage ich jetzt mal, kann man keine Schäden feststellen. Also es ist da geschehen keine Veränderungen in dem Material. Und hier sind ja vor allem die Pigmente betroffen, also die Pigmente wie genau bleihaltige Pigmente wie Bleizinngelb oder Bleiweiß oder Bleimännige, die da betroffen sein könnten. Und an den organischen Materialien, dabei handelt es sich ja meistens um zum Beispiel Öle, also Leinöl, Mohnöl, Walnussöl oder auch Leime, Proteine, die zeigen keine Reaktion oder keine Veränderung durch die Bestrahlung.
Ja, hochinteressant, ja. Und Sie haben zuerst den Einsatz gesagt, also dass das jetzt einmal zu schauen praktisch, also den rein kunstwissenschaftlichen Hintergrund dazu. Ja. Ja. Ich habe aber auch schon gehört, dass es ja auch aus forensischen Gründen, also dass man mal sagt, okay, ist da nicht überhaupt ein Fake-Bild praktisch vorhanden. Da wird wahrscheinlich die ganze Geschichte auch eingesetzt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also bis heute eigentlich, und das war, würde ich mal auch behaupten, ein Hauptanreiz für die Kunsthistoriker, die Untersuchungsmethode Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt einzusetzen. Man hat immer, also es war eine Sensation eigentlich, die gesamte Bildschicht sichtbar machen zu können, bis auf den Bildträger, um damit auch einerseits Veränderungen, die Künstler selbst vorgenommen haben, sichtbar machen zu können, aber natürlich auch spätere Überarbeitungen und natürlich auch die Fälschungen. Und es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass der Unterschied zwischen modernen Pigmenten und historischen Pigmenten sich auch im Röntgenbild sichtbar macht, da moderne Pigmente, das sind oft synthetische organische Pigmente, sich nicht, die Röntgenstrahlung nicht absorbieren. Im Gegensatz zum Beispiel zu diesen Bleipigmenten, die ich schon erwähnt habe, aber auch zu Eisenoxidrot oder ähnlichen Sachen. Und dadurch konnte man dort unterscheiden. Also man hat oft dann die historischen Originale im Röntgenbild sehr gut sehen können und die spätere Überarbeitung, Übermalung und ja, auch in fälschlicher Absicht hat man dann im Röntgenbild eben nicht erkennen können oder war dann nicht sichtbar und wurde durchstrahlt. Und ein ganz bekannter Fall ist eigentlich der Fall Otto Wacker in Berlin 1932. Der gilt eigentlich als Meilenstein in der Kunstgutuntersuchung, da hier erstmals Röntgenbilder als Beweismittel vor Gericht zugelassen wurden. Und man konnte mit Hilfe der Röntgenbilder die Fälschung, die Otto Wacker über seine Kunsthandlung verkauft hat, nach Gemälden von Vincent van Gogh entdecken und zuordnen. Also da gab es noch Streitigkeiten, inwieweit diese Methode auch falsch angewendet werden kann, indem man braucht ja ein Vergleichsmaterial. Also man muss von einem originalen Röntgen, von einem originalen Gemälde ein Röntgenbild anfertigen, um es dann auch mit der Fälschung abgleichen zu können, jetzt mal so grob gesagt. Und die Zuschreibung von einigen als original geltenden Gemälden damals war nicht ganz gesichert und daher hat man diese Methode auch so ein bisschen in Frage gestellt. Aber das ist eine ganz spannende Geschichte und wie gesagt, es war das erste Mal 1932, dass Röntgenbilder als Beweismittel zugelassen wurden.
Werden heute auch noch so Fälschungen ausgehoben oder gibt es da schon andere Untersuchungsmethoden dazu?
Also heute gibt es eine Vielzahl von Untersuchungsmethoden, die man damals gar nicht zur Verfügung hatte. Ich muss sagen, dass man 1932 auch noch weitere Untersuchungen dazugezogen hat, also Materialuntersuchungen, also mikrochemische Untersuchungen teilweise. Man hat auch die ganz genau also die Oberfläche der Gemälde ganz genau untersucht und begutachtet, was damals auch neu war, und sogenannte Nadelproben gemacht. Das macht man heute nicht mehr. Also man sticht mit einer Nadel in die Ölfarbschicht und wenn sie ganz spröde ist, dann handelt es sich wahrscheinlich um ein älteres Gemälde, um eine ältere Farbschicht. Und wenn sie noch so weich und flexibel ist, dann vermutlich um eine jüngere Farbschicht. Aber das ist so eine ganz empirische Methode, die man heute so nicht mehr durchführen würde. Heute hat man non-invasive Untersuchungsmethoden, mit denen man noch nicht mal mehr in die Gemäldeoberfläche eingreifen muss, wo man noch nicht mal mehr Material unbedingt entnehmen muss, um Pigmente analysieren zu können. Also zum Beispiel die Röntgenfluoreszenzuntersuchung kann genaue Auskunft geben über die Zusammensetzung der Farbschichten. Und bei so einer Fälschungsuntersuchung, wenn der Verdacht besteht, dass es sich nicht um ein originales Gemälde handelt, werden sowohl naturwissenschaftliche Untersuchungen als auch bildgebende Verfahren eingesetzt im Abgleich mit der kunsthistorischen Expertise. Und alle diese Informationen, alle diese Indizien werden zusammengeführt. Und das ist eigentlich die Grundlage für so eine Aussage auch. Und damals, mit 1932, hat man das zum ersten Mal so auch gehandhabt. Und deswegen ist dieser Prozess auch damals so interessant gewesen, weil man versucht hat, aus allen Perspektiven diese Fälschungen zu betrachten und zu bewerten. Und nicht nur, sage ich mal, aus einer kunsthistorischen Kennerschaft heraus, die keine weiteren, sag ich, Blickwinkel oder Analysen jetzt gebraucht hat, ne, und wo es dann aber auch oft zu Fehleinschätzungen gekommen ist.
Da wird es aber im Laufe der Jahrzehnte in den Museum oft zu bösen Überraschungen gekommen sein,
ja,
oder?
Ja. Gerade was das Gesamtwerk von Rembrandt van Rijn betraf, gab es ja da große Auseinandersetzungen und Befürchtungen, dass man wollte dann fast gar nicht mehr die Gemälde untersuchen lassen, weil man ja dachte dann, oh Gott, jetzt wird festgestellt, dass es sich nicht um ein Original handelt und es ist doch aber unser Kernbestand hier im Museum. Und es kam ja dazu auch zu Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, gerade wenn man jetzt an das Rembrandt Research Projekt nach 1969 denkt, in dem jetzt Ernst van Wetering dann in vielen europäischen Museen dann auch Gemälde untersucht und geröntgt hat und man da auch einige Gemälde abschreiben musste, weil man festgestellt hat, dass die Handschrift nicht übereinstimmt mit gesicherten Originalen, die datiert sind und die nachweislich Rembrandt zugeschrieben werden können. Da gibt es eine Vielzahl von Nachahmern und Imitatoren seines Stils. Das hat was mit seiner Werkstatt,
mit seinem
Werkstattaufbau, Schüler von Rembrandt und Nachahmer. Und daher sind viele Werke natürlich in die Museen gelangt, die dann seinem Œuvre zugeschrieben wurden und die heute nicht mehr als originale Gemälde gelten. Und dazu beigetragen hat zu dieser Unterscheidung haben natürlich auch Röntgenaufnahmen, aber wieder im Abgleich mit kunsthistorischen, stilistischen Merkmalen und auch naturwissenschaftlichen Analysen. Man hat dann angefangen, die Grundierung genauer zu untersuchen, die Zusammensetzung der Grundierung und kam dann zu einem Urteil, was wie gesagt aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet wird.
Das ist ja jetzt keine ganz einfache Untersuchung. Wo ist denn da so eine Stelle in Deutschland oder betreibt das jedes Museum mittlerweile für sich auch?
Inzwischen haben sehr viele oder fast alle Museen eigene Röntgenanlagen. Der Vorteil ist, dass die Methode, also inzwischen natürlich auch digital durchgeführt werden kann, also die digitale Lumineszenzradiographie oft angewendet wird. Aber es gibt natürlich auch Institute, zum Beispiel das Dörner-Institut in München, die für Museen auch arbeiten, die keine eigenen Anlagen besitzen oder sicherlich auch private Eigentümer. Dafür machen sie es bestimmt auch. Wir als Hochschule machen das auch für private Anfragen, aber auch oft für die Museen. Also wir haben eine Zeit lang Großformate von Jakob Jordans geröntgt, weil das Museum in Kassel diese Großformate nicht in ihren Röntgenraum reinbekommen haben. Also es war einfach noch eine stationäre Anlage und wir mussten mit unserer mobilen Anlage, die wir in der Hochschule haben, dann in den Ausstellungsräumen bzw. in den Depoträumen arbeiten, wo man die Gemälde aufbauen konnte. Also das sind so Fälle, die mir jetzt dazu einfallen.
Und wer führt diese Untersuchungen durch? Machen das Sie oder gibt es da eigenes Personal dazu? Gibt es da eine eigene Ausbildung dazu? Wie kann man sich das vorstellen?
Also oft sind es die Restauratoren, die in den Museen diese Aufnahmen machen. Mhm. Das ist auch Teil der Ausbildung, zum Beispiel hier an der HFBK in Dresden. Also wir haben eine kleine fotografische Ausbildung, das heißt, die Restauratoren müssen von sich aus schon wissen, wie man Objekte fotografiert, dokumentiert für die eigene Arbeit, aber auch die verschiedenen Untersuchungsverfahren, die bildgebenden Verfahren auswerten lernen. Und hier hat man schon so eine Grundausbildung, das heißt, man kann die Restauratoren, die hier studieren können, Fotografien im ultravioletten Licht aufnehmen, im infraroten Licht, aber auch Röntgenaufnahmen. Also sie wissen, wie sie angefertigt werden. Aber um damit selber mit einer Anlage zu arbeiten, sind natürlich die verschiedenen Ausbildungen nochmal notwendig, also den Strahlenschutzlehrgang und so weiter. Das gehört dann selbstverständlich dazu. Aber es gibt nur wenige, die diesen Weg einschlagen und sich hier spezialisieren, da natürlich die Anlage kostspielig ist. Und da gibt es nur wenige, die ich in Deutschland kenne, die das privat machen.
Kennen Sie zufällig die Firma, die diese Geräte herstellt? Weil das werden ja keine standardmedizinischen Geräte sein.
Wir haben unser Gerät über General Electric bestellt. Meine Kollegin, die Kerstin Risse, die ist Diplom-Ingenieurin, die betreut es hier. Sie hat nochmal eine Weiterbildung gemacht, auch zur Objektfotografie und zu den bildgebenden Verfahren, die hier benötigt werden. Und sie ist da auch immer im Kontakt mit den Firmen, die auch Neuentwicklungen machen. Also wir sind natürlich auch daran interessiert, mobil zu arbeiten, mit wenig Strahlendosis zu arbeiten, da wir oft unterwegs sind, auch in Kirchen, in kleineren Museen mobil vor Ort arbeiten möchten und da natürlich der Strahlenschutz immer eine große Rolle spielt. Es ist ja notwendig, dann das den Raum drumherum abzuriegeln, abzusichern. Im Museum gibt es immer Besucherverkehr und Menschen, die dort arbeiten. Und von daher sind wir da an Neuentwicklungen interessiert. Ja, also wir hoffen da, dass wir uns dann vielleicht mal eines Tages auch eine richtige digitale Anlage leisten können, wo direkt über den Sensor, wo der Sensor direkt bestrahlt wird. Im Moment belichten wir über Imageplates, die dann digital ausgelesen werden. Aber das ist schon sehr vorteilhaft im Gegensatz natürlich zu den analogen Verfahren, die sehr zeitaufwendig waren und die schwer sind, mobil anzuwenden, sage ich mal. Aber wir sind da auf jeden Fall mit den Anbietern auch immer im regelmäßigen Kontakt und die Weiterbildung, also was den Strahlenschutz angeht, die müssen ja sowieso regelmäßig vorgenommen werden, auch für uns.
Glaube ich, interessant. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie haben dort eine Kollegin, die sich damit beschäftigt, ist die dann praktisch mit ihrem mobilen Gerät permanent unterwegs? Also gibt es da so viel Nachfrage, dass man da immer im Einsatz ist, oder sind das punktuelle Aufträge, wo man dann einmal sagt, okay, jetzt wir restaurieren eine Kirche oder wir kaufen ein Bild an? Wie häufig kommt so etwas vor?
Das sind wirklich punktuelle Aufträge. Oft sind es Forschungsprojekte, die uns anfragen, weil wir dann auch noch unterstützen können bei der Auswertung der Röntgenaufnahmen, weil das ist ja das A und O. Das, was jetzt zum Beispiel andere Radiologen aus anderen Fachbereichen vielleicht nicht unbedingt machen könnten. Das heißt, wenn es um Restaurierungsprojekte geht, zu klären, welche Schadensphänomene sind sichtbar, was sehen wir denn eigentlich im Röntgenbild? Deswegen sind es oft Forschungsprojekte, die uns anfragen, eher selten Privatpersonen. Das sind absolute Ausnahmen. Und unsere Hauptdaseinsberechtigung ist natürlich, dass wir die Objekte untersuchen, die hier im Studiengang restauriert werden, in der Atelierarbeit im Fachbereich Restaurierung.
Okay, also das heißt, auch die Sie bekommen ein Objekt zum Restaurieren und auch die Restaurierungsschritte werden praktisch im Vorhinein einmal festgelegt durch Röntgenuntersuchungen und dann wahrscheinlich auch das Endprodukt wieder dokumentiert.
Das ist richtig. Also vor jeder Restaurierung findet eine umfangreiche Untersuchung statt mit den verschiedensten Methoden, je nachdem, was notwendig ist und welche Fragestellung im Zentrum dieser Restaurierung steht. Dann wird ein Konzept erstellt durch die Studierenden. Wo geht's hin in der Restaurierung? Was ist das Ziel? Und welche Maßnahmen führen mich zu diesem Ziel? Das wird bei jedem Kunstwerk individuell entschieden und entwickelt. Und im Abschluss, und dieser ganze Prozess der Restaurierung wird auch genauestens dokumentiert. Ja, das ist restaurierungsethisch notwendig und ja, das gibt es feste internationale Regeln zur Restaurierungsdokumentation und die werden hier auch gelehrt und angewendet.
Eine andere Frage, also bei den klassischen Gemälden verstehe ich den Mechanismus. Gibt es aber auch die Möglichkeit, Fresken zu untersuchen? Also man hört ja immer wieder, gerade bei Renovierungsarbeiten, es wird da irgendein Verputz, ein etwas abgetragen und es kommen alte Fresken zu tragen. Hat man da auch schon eine Möglichkeit, dass man da einmal in die Tiefe hineinblickt und sagt, okay, da kann sich im Hintergrund noch etwas verbergen oder da gibt es mehrere Strukturen? Gibt es da auch schon Möglichkeiten?
Also jetzt nicht mit Hilfe der Röntgenstrahlung. Das funktioniert natürlich durch den Wandaufbau nicht. Da kann man diese feinen Schichten der Malerei, die man eigentlich sichtbar machen möchte, die verschwinden sozusagen in diesem Gesamtabsorptionspaket. Das geht leider nicht. Manchmal hat man Glück mit Infrarotstrahlung, dass man diese, wenn es jetzt zum Beispiel ja eine relativ dünne Schlemme ist, die da aufgetragen ist, dass man das sichtbar machen kann, was darunter liegt. Ich weiß, dass es Versuche gab mit Gammastrahlung, was sichtbar zu machen, aber da kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie weit das vorangeschritten ist oder ob das weiter verfolgt wird. Letztendlich ist es die Untersuchung, die augenscheinliche Untersuchung vor Ort, die dann da auch.
Also man klopft mal vorsichtig mit dem Hämmerchen drauf und schaut, was dahinter zum Vorschein kommt.
Man würde eine Freilegungstreppe, so nennen wir das, machen, dass man Schicht für Schicht diese Farbschichten abträgt und schaut, oh, da. Ja, wo ist denn hier der Anfang? Was ist die erste Schicht? Und gibt es da noch Hinweise auf weitere Bemalungen? Ja.
Frau Kammer, Sie haben zuerst den Kurt Welte, der gilt in der Literatur so als Begründer dieser maltechnischen Röntgenuntersuchung, erwähnt. Wer war denn das? Wie ist der überhaupt dazu gekommen, um mit diesen Röntgenstrahlen zu arbeiten?
Ja, das sind eigentlich ganz interessante und ungewöhnliche Umstände. Kurt Welte war ja eigentlich ausgebildeter Kunstmaler, also hat an den Akademien in Dresden und München studiert und sich aber von Anfang an auch für die Maltechnik interessiert. Und sein Studium in München hat er beispielsweise bei dem bekannten Maltechniker Max Dörner, der ja der Namensgeber des heutigen Dörner-Instituts in München ist, absolviert und ist dort mit dem ganzen Thema der historischen Maltechniken und der Erhaltung von Kunstwerken in Berührung gekommen. Und das hat ihn, glaube ich, sehr stark beeinflusst. Und in Dresden hat er versucht, das Fach Maltechnik an der Akademie weiterzuentwickeln und zu etablieren. Also dass Künstler auch lernen, etwas zu den Materialien lernen, mit denen sie hier umgehen, damit ja bestimmte, ich nenne es jetzt mal maltechnische Katastrophen nicht passieren, dass Farbschichten reißen, schrumpfen, abfallen, ne? Dass das Kunstwerk auch eine gewisse Qualität hat und Dauerhaftigkeit hat. Darauf einzugehen, woher das kommt, ist jetzt ein bisschen, führt jetzt ein bisschen weit. Aber wie gesagt, er hat hier ein maltechnisches Laboratorium ab 1925 eingerichtet und wurde dann von der TU Dresden angefragt als Maltechniker, ob er nicht Röntgenversuche unterstützen kann, ob er Farbaufstriche von historischen Materialien anfertigen kann. Und das hat er gemacht, das war 1928. Und hierbei ging es schon um die Frage der Schädigung. Also wie weit kann Röntgenstrahlung historische Gemälde schädigen, also die Bildoberfläche. Und das hat ihn mit der Radiographie in Berührung gebracht, mit vor allem mit Gebhard Wiedmann, der das Röntgenlaboratorium an der TU geleitet hat damals. Dann gibt es noch eine ganz wichtige Person, das ist der Alan Burroughs. Alan Burroughs ist Kunsthistoriker in den USA an der Harvard University und hat im Prinzip das Gleiche gemacht, was Wählte dann später auch gemacht hat. Also er ist in die Museen gegangen, vor allen Dingen in die europäischen Museen, und hat Röntgenaufnahmen von allen bekannten Meistern aufgenommen, um sie als Referenz für seine Fälschungsuntersuchungen zur Verfügung zu haben, als Abgleich, ne? Und er hat ein riesengroßes Röntgenbildarchiv dort an der Harvard University aufgebaut. Das existiert bis heute und ist, glaube ich, immer noch das weltweit größte Röntgenbildarchiv von Gemälden. Und der hat Kurt Wählte beauftragt, für ihn in Deutschland Röntgenaufnahmen in den Gemäldegalerien in Frankfurt am Main, im Städelmuseum, im Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin und in Kassel in der Gemäldegalerie Alte Meister, die also wirklich 90 Kunstwerke pro Museum zu röntgen. Und das ist sozusagen der Anfang für ihn gewesen, da tiefer einzusteigen, sich in die Materie einzuarbeiten. Und das Schöne ist, dass er das alles notiert hat in einem Tagebuch, auch die ganzen technischen Schwierigkeiten, mit welcher Anlage er gearbeitet hat, mit welcher Strahlungsdosis, dass es da auch zu Problemen gab mit der Stromversorgung damals noch und dass die Dosis dann nicht mehr ganz gestimmt hat und auch die Auswertungsschwierigkeiten. Ne? Es gab ja noch keine Handhabe oder kaum Erfahrung dahingehend, was sehe ich in dem Röntgenbild, welche Auskunft kann mir dieses Röntgenbild geben zur Maltechnik und zum Erhaltungszustand. Und da hat er eigentlich wesentliche Erkenntnisse geliefert durch seine Arbeit und auch durch seine Forschung. Er hat dann angefangen, so Materialtests zu machen und Materialstudien, um diese Röntgenbilder besser interpretieren zu können.
Also das waren praktisch Kurt Wählte und der Amerikaner waren praktisch so die Basis für diese ganzen wissenschaftlichen Arbeiten, die heute passieren.
Sie sind wesentliche Protagonisten. Es gibt noch in Wien, den hatte ich schon erwähnt, den Johannes Wilde, der das auch gemacht hat. Das ist wenig erforscht. Ich hoffe, dass das irgendwann nochmal passiert. Das würde mich sehr interessieren, was es dort gibt. Denn dort gab es diese Röntgentechnische Versuchsanstalt, die auch schon sehr früh Gemälde untersucht hat aus den Wiener Museen. Aber man weiß da zu diesen Personen nur sehr wenig oder zu den erhaltenen Aufnahmen. In München, wie gesagt, der Walter Greff war auch ein Pionier dieser Untersuchungsmethoden. Und das sind so die, glaube ich, die wesentlichen Personen, die, was die kunstwissenschaftliche Radiographie angeht, da zu nennen sind. Sicherlich auch noch international mehr an noch andere Personen. Mir fällt jetzt noch Martin de Wild in Den Haag ein, der auch mit Kurt Wählte viel zusammengearbeitet hat. Also es gab international schon Personen, die auch relativ schnell miteinander vernetzt waren, die sich auch ausgetauscht haben. Das hat mich in meiner Arbeit zum Beispiel sehr überrascht und auch gefreut, dass es dieses interdisziplinäre Denken eigentlich schon sehr früh verankert war, aber auch diese Netzwerkbildung zwischen den internationalen Protagonisten doch relativ früh auch gut funktioniert hat. Man hat sich informiert über neue Methoden. Man hat sich gegenseitig Röntgenaufnahmen als Kopien gesendet, um sich zu unterstützen und zu helfen und ja, Fragen zu beantworten. Das ist eigentlich sehr interessant, wie auch dieser Informationsfluss damals schon funktioniert hat.
Ja, und vor allem, also wir haben es gesehen in einer Folge, wo wir über William Conrad Röntgen ein Interview geführt haben. Zu der damaligen Zeit, man muss ja heute das für viele festhalten, ja, ohne, ja, Telefon hat es gegeben, aber in was für einer Menge und was für einer Ausführung, ja, ohne E-Mail, ohne Datenverkehr, ja, also es ist ja der Postweg gewesen und der geschriebene Brief. Also das ist ja eigentlich das große Phänomen. Und wie gesagt, wir haben es mit der Entdeckung von den Röntgenstrahlen gesehen. Man hatte wirklich den Eindruck, da war damals auch schon unter den Wissenschaftlern die Welt ein Dorf, weil es kannte jeder jeden. Und die haben sich gegenseitig auch damals Unterlagen geschickt und korrespondiert in einer Art und Weise, die für mich wirklich heute beeindruckend ist.
Ja, das ging mir ähnlich.
Ja. Ja, also die waren scheinbar, naja gut, nachdem der Postweg das Einzige war, ist halt das intensiv genützt.
Ja, auf jeden Fall. Also auch in wirklich kurzen Zeitabständen, wie in einem regelmäßigen Austausch eigentlich. Und man hat natürlich auch viel publiziert und sich über die Publikationen informiert. Aber man musste natürlich auch erstmal wissen, dass es diese Veröffentlichung gab. Man konnte natürlich jetzt nicht so einfach recherchieren. Also da war dieses Netzwerk viel, viel wichtiger, oder vielleicht denke ich mir das einfach nur so, viel, viel wichtiger, um informiert zu sein.
Ja, ich glaube, man musste damals wissen, wen man ansprechen kann. Ne?
Ja.
Das ist es. Heute setzt man sich vor seinen Laptop und fragt Dr. Google. Ja, ist natürlich damals ja alles weggefallen. Und vor allem, wenn man sich jetzt anschaut, es ist ja doch das, oder wir haben beim Recherchieren festgestellt, es war ja nicht nur die westliche Welt, sondern auch in China sind sofort Anlagen damals um die Zeit entstanden. Ja, also gut, wir haben jetzt vielleicht als Österreicher und Deutschland China nicht immer so im Blickwinkel oder hatten es früher nicht, jetzt wahrscheinlich mehr, aber dort ist zeitgleich eigentlich alles mit entstanden.
Ja, das ist auch nochmal ein interessantes Thema, so Parallelentwicklung von Menschen, die sich zunächst nicht gekannt haben, wie zum Beispiel der Burroughs in den USA und der Wählte hier in Dresden, die ja fast zeitgleich auch losgelegt haben oder mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Der Burroughs war Anfang der 20er Jahre, Kurt Wählte Mitte der 20er Jahre. Und das, man beschreitet ein Stück weit einen parallelen Weg. Untersuchung an Mumienbildnissen, denke ich, da, wenn ich daran denke, zum Beispiel, die sind mehr oder weniger zeitgleich in den USA und in Europa haben die stattgefunden. Und dann gab es so eine Initialzündung beim Burroughs, dass er erkannt hat, ach Mensch, hier kann ich auch die Malmaterialien erkennen, und das dann weitergeführt hat, dann könnte man ja auch Gemälde untersuchen. Das hat es in Europa davor schon gegeben und wurde auch publiziert. Es gab sogar ein Patent, was ein Röntgenarzt, ein Alexander Faber in Weimar 1914, hat er sich dieses Verfahren patentieren lassen, ein Reichspatent, was dann ja natürlich viele Jahre gültig war und dann spätere Untersuchungen an den Museen auch so ein bisschen gehemmt hat, weil die Museen gar kein Geld hatten, um diese Lizenzen zu bezahlen. Da gab es auch Streitigkeiten und Gerichtsverfahren und so weiter. Aber es ist schon sehr interessant, diese Parallelentwicklung bis zum bestimmten Punkt, und dann kommt man zueinander und merkt erst, ach Mensch, wir arbeiten ja eigentlich an denselben Dingen, hatten ähnliche Erkenntnisse und arbeiten dann miteinander.
Haben Sie Informationen, weil wir zuerst gesagt haben, asiatischer Raum, gab es da auch in der Art und Weise Untersuchungen? Ist das bekannt, sagen wir mal so?
Also mir ist da wirklich überhaupt gar nichts bekannt aus dem asiatischen Raum. Da hatte Kurt Wählte auch keine Kontakte in dieser Zeit. Okay. Also seine Kontakte waren wirklich europaweit und in die USA.
Wirklich total interessant, vor allem für jemanden wie mich, der aus der Medizin kommt, natürlich ein ganz anderer Bereich, wo einmal unser Untersuchungsgerät eingesetzt wird.
Ja, aber das ist schon sehr, dann doch sehr verwandt miteinander, weil man war ja am Anfang gerade auf diese medizinischen Apparaturen und auch die Erfahrungen angewiesen. Also es waren oft Mediziner, die am Anfang die Gemälde untersucht haben für die Kunsthistoriker. Und es gab dann, Siemens hat dann extra für die Gemäldeuntersuchung ein Apparat entwickelt. Also es ist auch nochmal eine interessante Geschichte. Der hieß dann auch wirklich Gemäldeprüfapparat. Das muss ich mal überlegen. Das war auch um Anfang der 1930er Jahre. Und das zeigt ja auch nochmal, welche große Erwartungen man an die Untersuchungsmethode damals auch hatte. Dass man vielleicht auch zu hohe Erwartungen hatte, die dann die Untersuchungsmethode nicht gerecht werden konnte. Aber dass man doch schon Bedarf gesehen hat, dafür extra eine Apparatur zu entwickeln, die die Strahlenbereiche liefert, die für die Gemäldeuntersuchung von Interesse sind. Ja, aber man war da auch viel im Austausch, auch was die Röntgenfilme anbelangt, mit, weiß ich, einseitig doppelt begossen. Also er hatte auch Kataloge in seinem Nachlass sind dort erhalten, wo er sich über die aktuellen Entwicklungen in der Medizin informiert hat und überlegt hat, natürlich, wie er das in seinem Bereich anwenden kann. Also das ist schon sehr eng miteinander verwoben gewesen.
Frau Kammer, ich bedanke mich recht, recht herzlich für dieses Interview.
Sie hören die Faszination der Radiologie. Aktuelle Themen und Personen vorgestellt von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler.
'96 bereits die ersten Untersuchungen, dann die ganzen weiteren Untersuchungen in den 20er Jahren, die die Grundstein legen für die heutigen wissenschaftlichen Arbeiten. Das hat uns Frau Professor Kammer in diesem Interview erzählt. Ich glaube, es ist wirklich beeindruckend, wie früh schon die Röntgenuntersuchungen in der Kunst eingesetzt worden sind. Ja, der nächste Schritt war, dass ich jemanden finden wollte, der diese Untersuchungen durchführt, der Aufnahmen macht. Und so habe ich mich an eine Kollegin von Frau Professor Kammer gewandt, nämlich an die Frau Kerstin Risse. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Ihr Spezialgebiet ist die Kunsttechnologie, die Strahlenuntersuchung und Fotografie von Kunstwerken. Frau Richze, recht herzliches Grüß Gott bei uns im Podcast. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben, heute dabei zu sein.
Ja, hallo, ich freue mich, da sein zu dürfen.
Frau Richze, im Interview mit der Frau Kramer haben wir ja schon eingehend über die Röntgenuntersuchungen von Gemälden gesprochen. Das ist jetzt Ihre Tätigkeit. Können Sie uns da ein bisschen erzählen, wie geht das vor sich? Also wir beide, Dorina und ich, kommen ja aus der Humanmedizin, ist es ja klar, ja, Patient liegt da, Röhre oben, Detektor unten und die Summation ergibt das Bild. Kann und darf ich mir das in der Gemäldeuntersuchung auch so vorstellen?
Im Prinzip ähnlich. Wir sind ja in der Kunsttechnologie, wir betreuen ja hier an der Hochschule mehrere Fachklassen, also es ist nicht nur Gemälde, es sind auch Skulpturen, es gibt auch die Wandmalerei. Und der Professor Mohrmann ist ja sozusagen der betreuende Professor, also der die Kunsttechnologie hauptsächlich leitet. Und an sich ist es aber ähnlich, wir haben eine Röntgenröhre und bestrahlen je nach Objekt die Kunstwerke, nutzen dazu dann Imageplates inzwischen. Also wir röntgen nicht mehr klassisch auf Film und scannen das dann, sind mobil zugelassen, fahren also auch vor Ort in Kirchen, Museen etc. Und also auch wir nutzen manchmal CT-Röhren, aber das machen wir natürlich nicht selbst, sondern wenn Skulpturen das mal von der Fragestellung her verlangen, wird das dann versucht über befreundete Kliniken, dass man da eben, wenn die Größe das hergibt, dann ist der Patient eben aus Holz.
Frau Risse, das ist ein mega spannendes Gebiet, was mich natürlich brennend interessiert. Wie häufig kommt es vor, dass man etwas findet, womit man nicht rechnet bei solchen Untersuchungen?
Das ist schwierig zu sagen, das kommt durch die Fragestellung, ne? Das ist gar nicht so häufig, dass die Fragestellung in die Richtung geht, finde ich was, was ich so nicht erwartet habe, sondern häufig hat es einen restauratorisch-konservatorischen Hintergrund, also ist da schon was passiert? Oder natürlich kommen dann auch mal so Sachen, dass was sichtbar wird, was vorher nicht zu erahnen war. Aber im Grunde genommen ist die Fragestellung heutzutage schon eher eine andere. Bei Skulpturen zum Beispiel geht es häufig um die Armierungen, die sich innerhalb befinden und die natürlich dann gut sichtbar gemacht werden können. Oder der Aufbau an sich. Beim Gemälde ist es ähnlich, ne? Die Bleiweißstruktur bildet sich zum Beispiel immer ganz, also wenn es die gibt, dann ist die natürlich schön zu sehen. Und auch Veränderungen am Gemälde in verschiedener Hinsicht kann so sichtbar gemacht werden. Aber im Prinzip geht es wirklich schon eher darum, dass erst die Fragestellung kommt, ja, und dann wird gesagt, okay, da würde man vielleicht röntgen. Wir haben ja auch andere Verfahren, die UV-Fluoreszenz oder Infrarotuntersuchung. Und je nach Fragestellung wird es dann eingesetzt, das Verfahren.
Kann ich mir
Aber
das vorstellen, wie bei in der Humanmedizin? Das heißt, man legt das Gemälde unter die Röntgenröhre und röntgt das mit der gleichen Dosis oder gibt es da bestimmte Dosiswerte, die man einhalten muss, weil eventuell Farbe oder bestimmte Strukturen beim Gemälde oder bei der Skulptur eventuell sehr empfindlich sind und nur mit bestimmter Dosis bestrahlt werden dürfen, um irgendwie keine Schäden zu verursachen? Oder ist das tatsächlich so, dass die rein theoretisch durchleuchtet werden mit einer entweder höheren oder gleichen Dosis und man schaut einfach, was darunter ist?
ja, also Schäden, das wurde auch schon mal erforscht. Da wird im Prinzip passiert da nichts. Und es gab mal Untersuchungen, ob da irgendwie eine Schwärzung stattfindet. Das ist aber alles, also wir bestrahlen durch die Imageplates ja auch wahnsinnig kurz. Und wir haben jetzt inzwischen so Erfahrungswerte und die liegen natürlich jetzt für uns im relativ niedrigen KV-Bereich. Also für Gemälde. Bei Skulpturen kommt es drauf an, ne? Und wir haben auch schon mal so Wachsfiguren durchstrahlt, da ist natürlich etwas mehr nötig, aber an sich ist es ja im Prinzip dasselbe.
Es gibt ja auch unter anderem ja auch sehr berühmte Gemälde. Da weiß ich, glaube ich, gab es irgendwie vor einiger Zeit mal ein Selbstporträt, wo in Berlin, welches auch in einer Art untersucht wurde, wo man dann quasi hinter dem eigentlichen Gemälde ein Porträt von einem berühmten Maler, ein Selbstporträt gefunden hat. Kann man jetzt, wenn ich zum Beispiel als Normalverbraucher ein altes Haus kaufe und ich finde auf dem Dachboden viele alte Bilder, macht das Sinn, sowas gegebenenfalls auch einfach mal zu Ihnen ins Institut zu bringen und zu sagen, schauen Sie mal, nicht, dass dahinter irgendwie was da versteckt ist, was unglaublich wertvoll ist, was vielleicht gar keiner findet, was eventuell sogar zu Kriegszeiten übermalt oder überspannt wurde, damit es nicht in die Falle gerät. Finden Sie sowas oder macht das überhaupt gar keinen Sinn?
Ja, also als Hochschule sind wir natürlich eher in Forschungsprojekten involviert. Also das ist auch sozusagen unsere Leitlinie. Also wir sind jetzt als Dienstleister eigentlich nicht unterwegs oder wenig. Natürlich erreichen uns so private Anfragen. Das ist häufig der Fall. Und wenn das jetzt für uns auch eine interessante Fragestellung ist, nutzen wir das durchaus und bauen das dann in die Lehre ein. Was wir nicht machen, ist dann irgendwelche Gutachten zu erstellen, weil das ist, also da muss es umfangreich untersucht werden und das können dann, also es muss dann ein Verbund sein aus mehreren Wissenschaftlern, die sich da irgendwie zusammenfinden, dass wir das jetzt direkt so ein Fundus durchstrahlen, nur um da vielleicht was zu finden, das würden wir auch aus Gründen, sage ich mal, ablehnen.
Also ist durchaus möglich, dass eine riesen Dunkelziffer an Bilder auf der Welt eventuell irgendwo sind, wo unter Umständen irgendwas ganz Wertvolles dahinter gespannt werden kann oder sein kann. Finde ich auf jeden Fall mega interessant. Ich habe vor einiger Zeit mal in einer Röntgenabteilung oder in einem Institut in der Schweiz gesehen. Ich denke, damit werden wir auch noch in Zukunft ein Interview führen. Dort haben sie Musikinstrumente durch die Röhre geschoben, um die Echtheit zu prüfen. Das bedeutet, die schieben die mit sehr dünnschichtig durchs CT und schauen, ob in irgendeiner Art und Weise dieses Musikinstrument baulich verändert wurde, ob da Reparaturarbeiten dran durchgeführt wurden, ob die Maserung und das wirklich alles so ist, wie es sein soll, und haben damit die Echtheit diese Musikinstrumente quasi mittels CT zusätzlich nachgewiesen. Funktioniert sowas auch mit den Skulpturen, die Sie eventuell aus Kirchen holen, die sehr hohes Alter haben? Könnte man also mit dieser Untersuchungstechnik, die Sie durchführen, feststellen, wie alt diese Skulpturen wirklich sind und ob sie echt sind oder nicht?
Bei Skulpturen ist jetzt die Frage, echt in welcher Hinsicht? Also,
Also zum Beispiel die Struktur, wenn das, also es gibt ja auch Holzstrukturen, Schnitzereien eventuell von Maria, Josef, also von Kirchen, die eventuell aus Holz geschnitzt sind. Und man könnte ja durchaus durch CT und Röntgenstrahlung herausfinden, wie alt die Maserung ist, also ob das, wie alt das Holz quasi ist. Kann man sowas damit untersuchen, auch in der Form oder eher nicht?
ja, ich sag mal, das ist was ein bisschen Komplexeres. Also es gibt ja viele andere Sachen, die erstmal eher rangezogen werden, um zu prüfen, ob was echt ist, also so stilkritische Vergleiche. Aber was vielleicht in dem Zusammenhang eingesetzt wird, ist die Dendrochronologie. Das ist sozusagen die Holz-, also die Jahrringezählung, ne, von den, da kann man ja relativ genau festlegen, von wann das Holz ist. Und wenn man die Jahrringe zum Beispiel am Holztafelgemälde, wenn man die jetzt, weil das gerahmt ist oder weil man an die Stirnseiten nicht rankommt, wenn man das nicht sieht, kann man das natürlich versuchen, im Röntgenbild zu sehen. Je nachdem, wie die Malerei da ist, kann man das durch das, dieses Verfahren, kann man das ausfüllen.
Finde ich sehr spannend.
Aber das immer auch im Zusammenspiel mit anderen Wissenschaften noch, also Kunsthistoriker oder ja, unsere Chemiker, wir haben ja auch ein großes Labor, die machen auch Untersuchungen und dann.
Wenn Sie jetzt zuerst gesagt haben, okay, Sie sind jetzt nicht der klassische Dienstleister, der Aufträge von außen annimmt, sondern im Rahmen der Forschung, Hochschule, eh klar. Was für Forschungen sind es dann? In welche Richtung geht denn da Ihr Einsatz?
Das sind häufig größere Forschungsprojekte, zum Beispiel an Museen, die sich mit der Kunsttechnologie oder der Maltechnik entweder von bestimmten Zeitepochen oder bestimmten Künstlern irgendwie befassen. Also wenn es da gibt es an vielen Museen größere Projekte, da sind wir dann öfter dabei. Oder bei uns am Haus selber sind das Diplomarbeiten, wo es eben direkt um bestimmte Fragestellungen geht, die dann in dem Rahmen geklärt werden. Durch uns sozusagen. Also das ist ja am eigenen Haus dann. Aber wir sind ja auf die Objekte von außen angewiesen. Das heißt, das wird dann sozusagen bei uns mit der Diplomarbeit oder anderen Seminararbeiten, ist das sozusagen Teil der Forschung dann.
Braucht man dafür eine spezielle Ausbildung, um dies zu machen? Oder kann das rein theoretisch jeder machen, der sich dafür interessiert? Braucht man für dieses Röntgen eine Strahlenfachkunde? Also muss das ein ausgebildeter MTR sein, die damit arbeitet zum Beispiel, oder jemand mit Strahlenschutzfachkunde? Oder kann das eigentlich jeder machen und man macht diesen Röntgenschein und darf dann mit den Röntgenröhren arbeiten?
Im Prinzip ist die Fachkunde und die Sachkunde ausreichend. Also die Sachkunde, das ist in unserem Fall dann so, dass man natürlich versucht, die Sachkunde aus den Fachkreisen zu bekommen. Also sozusagen Leute, die wie wir schon im musealen oder im kunsttechnologischen Umfeld unterwegs sind, dass die Sachkunde nachweisen. Und der Fachkundeschein ist Tatsache der klassische fürs technische Röntgen. Und wir haben die Fachkundegruppe R11 weil wir eben auch mobil sind und im innerbetrieblichen Entscheidungsbereich als Strahlenschutzbeauftragte für die gesamte Hochschule tätig sind.
Und wie lange dauert die Untersuchung eines solchen Gemäldes? Also angenommen, Sie kriegen eine Anfrage von einer Kirche oder so. Wie läuft sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen? Die sagen dann, röntgen Sie bitte alles, was wir hier stehen haben, oder haben die wirklich irgendwie so irgendwo ein Bild oder eine Skulptur stehen und sagen, die muss einmal geprüft werden, wir können sie hier vom Ort nicht entfernen, kommen Sie bitte her. Wie lange dauert so ein Prozedere in etwa? Wie kann man sich das vorstellen?
Im Prinzip ist die Anfrage genauso, wie Sie es sagen, wenn das jetzt zum Beispiel bei uns ein Diplomobjekt ist, wo sich das in der Kirche befindet und dann wird halt sozusagen über den Professor und die Leute vor Ort gefragt, wie ist das möglich? Dann bei uns am Haus hängt das dann im Prinzip davon ab, ob der Professor Moormann und ich, wann wir können, wann unser Fahrer sozusagen unser Equipment vor Ort bringen kann und dann müssen wir das bei der jeweiligen Landesbehörde anmelden. Und dann geht es eigentlich seinen Gang.
Und haben Sie, eine Frage habe ich noch, haben Sie schon mal was Wertvolles gefunden in einer solchen Skulptur? Also dürfen Sie darüber reden überhaupt? Also haben Sie schon mal was gefunden, wo Sie sagen, so Wahnsinn, was war das Interessanteste, was Sie mal bei Ihrer Arbeit gefunden haben?
Tatsache haben Sie es schon getroffen. Ich darf darüber nicht sprechen.
Dachte ich mir, ja, dachte ich mir. Aber es kommt schon vor, ja, dass man irgendwie so einen versteckten Schatz oder alte Münzen oder sowas eventuell in Skulpturen finden könnte, die dann in
Könnte.
Kirchen sind.
Könnte.
Könnte. Wahnsinnig interessant. Sehr, sehr gut. Gefällt mir.
Wenn Sie mit Ihrem Equipment unterwegs sind, es ist ganz klar, wir bewegen uns ja auch mit mobilen Röntgengeräten in einem Krankenhaus. Das ist aber jetzt alles eher ein ja kontrolliertes Setting. Sie kommen ja jetzt doch in Museen, in Kirchen, Galerien. Was ist da für ein Aufwand notwendig, wenn Sie dort mit Ihren Röntgenstrahlungen arbeiten? Das heißt, alle raus aus der Kirche und gesperrt und so weiter? Oder müssen Sie gezielt für diese Untersuchung ansuchen? Was ist da für Sie notwendig?
Ich lasse mir gewöhnlicherweise im Vorfeld die Grundrisse zukommen von den Museen oder Kirchen. Tatsache ist es so, dass wir sind ja dazu verpflichtet, das alles entsprechend vorher auszurechnen, den Kontrollbereich auf jeden Fall abzusperren, auch für die also Sicherung mit Schildern, ne, die Beschilderung. Und wir messen das auch mit dem Ortsdosimeter dann aus, dass die Absperrung sozusagen, dass das aus, also man rechnet das vorher aus und dann kontrolliert man es nochmal. Und es kommt auch durchaus vor, dass die Behörde vorbeikommt. Das ist uns schon mehrfach passiert, dass die Behörde dann kontrolliert, ob wir alles dabei haben. Wir müssen ja alles mitnehmen, alles an Unterlagen, dass der Bereich auch ordentlich abgesperrt ist, dass niemand reinkommt. Und im Idealfall haben wir es persönlich gern, wenn das zum Beispiel Schließtage in Museen sind. Gibt ja häufig so, dass die Montag oder Dienstag irgendwie geschlossen sind in Museen. Die Tage nutzen wir dann gern, dass da überhaupt kein Publikumsverkehr ist. Bei Kirchen ist das im Prinzip ähnlich, aber da lässt sich das häufiger leichter einrichten, weil die nicht ganz so besucht sind. Aber im Grunde genommen, ja, wir sind da immer auch sehr hinterher, dass das alles eingehalten wird. Und das ist schon recht, in einigen Museen ist das sehr umfangreich und umständlich.
Also doch ein relativ großer Aufwand für diese Untersuchung da, ne? Aber ist wahrscheinlich doch einfacher, als wenn ich jetzt ein Museum bitte, komm mit deinem Werk zu mir an ihre Wirkungsstätte, weil das wird was versicherungstechnischer wahrscheinlich ein größeres Prozedere sein, als wenn sie sich vor Ort begeben, ne?
Häufig ist so der Fall, dass wenn ein einzelnes, sage ich mal, relativ überschaubares Gemälde, was auch nie so fragil ist, dann kommt Tatsache eher jemand auch mal her, also in die Hochschule. Aber wenn das natürlich, wie gesagt, wir sind häufiger eher in Projekten, da ist es dann meistens ein Konvolut an Gemälden. Und da lohnt sich natürlich jetzt nicht, dass die Gemälde alle hierher kommen, sondern dass wir natürlich vor Ort sind und dann mehrere Tage.
Dazu habe ich eine Frage, und zwar angenommen, also ich war vor kurzem in Dresden im Museum, da hängen ja wirklich wahnsinnig große Bilder. Und die sind ja teilweise so groß wie die Wand in meiner Stube und größer. Wie kriegt man denn sowas transportiert? Das heißt, nehmen Sie, also wie röntgt man sowas? Nehmen Sie dann das Gemälde, wie kann man sich das vorstellen? Nehmen Sie das von der Wand ab? Einer stellt sich mit dem Detektor hinter dem Bild, hält den Detektor fest mit Bleischürze und Sie strahlen da drauf Stück für Stück, so groß wie der Detektor ist. Also ich meine, so ein Ding geht ja auch nicht durch die CT-Röhre. Wie kann man sich das vorstellen, wenn so ein Detektor 35 mal 43 Zentimeter groß ist? Müsste man ja durchschnittlich etwa 300 Röntgenbilder anfertigen. Das heißt, derjenige, der den Detektor anhält, der leuchtet dann abends. Wenn man das mal ganz blöd beschreibt, kriegt er eine hohe Dosis ab. Wie macht man das örtlich begrenzt, wenn man so ein Gemälde von der Wand abnimmt?
Also wir haben Tatsache genau so einen Fall schon gehabt, dass ein sehr, sehr großes Gemälde durchstrahlt werden sollte. Und das wird natürlich von den Leuten im Museum, also das ist dann sehr eng mit uns abgesprochen und mit den Mitarbeitern im Museum, dass die das erstmal ausrahmen. Und das durchstrahlen wir dann häufig im Liegen. Und Das also kommt zum Glück nicht so oft vor, weil das ist für uns natürlich etwas schwierig. Also es muss relativ hoch liegen, damit die Imageplate ausgeleuchtet wird, also alle 35 mal 43 Zentimeter. Und Tatsache, haben wir dann so flexible Folien, in denen die Speicherfolien drin sind. Also die werden dann aufs Gemälde gelegt und wir müssen die dann sozusagen umpacken in die Starnkassetten und scannen. Und Tatsache wird die Röhre dann Stück für Stück verschoben und es werden 250 Aufnahmen angefertigt. Aber da hält niemand den Detektor. Also wir gehen
Okay.
raus, die Platte wird draufgelegt, alle gehen weg und dann kommt die nächste Aufnahme.
Und wenn die Detektoren alle sind, muss erstmal entwickelt werden und dann geht das von vorne los. Dann muss das sicherlich etwas überlappend sein, damit man auch nichts abschneidet, was dann wahrscheinlich sehr, sehr aufwendig ist. Und im Nachhinein wird dann wie so ein Puzzle, wie Malen nach Zahlen, die Geschichte dann an einem großen Bildschirm wieder zusammengesetzt und dann per Zoom wahrscheinlich geguckt, ob es irgendwo Bruchstellen oder irgendwas Auffälliges gibt. Nehme ich mal an, dass es dann computertechnisch wieder zusammengesetzt wird, auf Strich, nehme ich mal an. Aber man sagt ja auch mal, wir kennen das ja aus von den Röntgenbildern, wenn die angefertigt werden von mehreren Regionen, das Zoomen nimmt ja Details. Es ist ja anders, als wenn man direkt drauf schießt, aber das ist ja eine Digitaltechnik nicht mehr so schlimm. Damals war das so mit Speicherfolie, wenn man gezoomt hat, nimmt das einem zum Teilweise so ein bisschen die Auflösung oder das Detail ist nicht das gleiche, als wenn man ganz drauf schießt. Aber das Problem haben sie wahrscheinlich nicht, weil sie da Technologien haben dann, die dann dementsprechend groß zeigen können, wo die Probleme sind, oder?
Ja, also von der Auflösung her reicht es bei uns alles aus.
Finde ich sehr interessant. Also ich würde sowas gerne mal sehen, wie sowas abläuft tatsächlich. Aber ich weiß, Sie dürfen das nicht zeigen, aber mich würde das mal interessieren, wie sowas
Ja.
abläuft.
Dorina, du gehst jetzt auf deinen Dachboden und schaust, ob dort der Van Gogh liegt und
Genau.
dann fragst du bei der Farisi, ob sie das vielleicht in irgendein Forschungsprojekt mit
Ja,
einbauen.
den habe ich selbst gemalt und dahinter ist das
Aber
Original.
du weißt ja, es muss vorher das Ohr weg, gell?
Ja,
Sonst
genau,
ist es nicht
richtig.
echt.
Ha.
Ja,
Genau.
na, Spaß beiseite, Frau Riese. Recht herzlichen Dank, dass Sie uns da einen Einblick geben konnten. Ist doch ja eine ganz, ganz spezielle Sache und sicher nicht alltäglich. Und vor allem, ich muss dazu sagen, ich habe es ja vor 20, 25 Jahren das erste Mal gehört, dass es das überhaupt gibt und finde das total faszinierend. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Ja, gerne. Danke.
Auch von mir.
Ja.
Vielen, vielen
Ja.
Dank.
Vielen
Sehr,
Dank.
sehr spannendes Thema. Tolle
Dankeschön.
Arbeit. Weiter so. Vielen Dank.
Danke. Wiedersehen. Tschüss.
Ja, liebe Zuhörer, das war heute unser erster Teil zum Thema Röntgen in der Kunst. Frau Professor Kammer und Frau Risse haben uns einmal erzählt, wie das Ganze begonnen hat, wie das Ganze umgesetzt wird. Und im zweiten Teil werden wir dann mit einer Firma ein Gespräch führen, die solche Geräte herstellt, beziehungsweise wir haben einen Fachmann, einen Kunstvermittler aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien, der uns dann genaue Einblicke in diese untersuchten Gemälde gibt, beziehungsweise auch einige Geschichten dazu erzählen kann. Ich hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen und Sie freuen sich schon auf den Teil 2. Wie immer an dieser Stelle die gewohnten Hinweise, Details zu diesen Podcast oder andere Folgen finden Sie auf unseren Homepages bei der Dorina unter www.dorina-petersen.de oder meine Homepage unter www.stefan-geisbichler.at. Wenn Sie ein Abonnement bei Ihrem Lieblingsstreamingdienst machen, versäumen Sie auch nicht den zweiten Teil dieser Ausgabe. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Freue mich, wenn wir uns wieder hören. Servus.
Sie hörten den Podcast Die Faszination der Radiologie von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler.